Also generell kann man sagen, dass inzwischen das Problem der Mensch-Wildtier-Konflikte erheblich größer ist als die eigentliche Wilderei. Also sprich, dass Löwen zum Beispiel getötet werden, weil sie in ein Viehgehege eingebrochen sind, eine Kuh getötet haben. Oft hat das Rachecharakter, aber man kann das schon nachvollziehen. Die Problematik kennen wir ja zu Genüge auch aus Deutschland mit dem Wolf.
Gut, dann starte ich los. Seit 1980 hat sich ihre Zahl halbiert. Etwa 90% ihres Lebensraums ist aktuell verloren. Ihr Brüllen ist kilometerweit zu hören. Die Rede hier ist vom Löwen, dem König der Savanne, das Lieblingstier für Millionen von Menschen und Star vieler Internetvideos, in denen er zeigt, dass er doch irgendwie nur eine große Katze ist. Das ist Living Planet, der WWF-Podcast. Ich bin Eileen Wegner, Redakteurin beim WWF Deutschland. Und heute wollen wir mal schauen, wie es aktuell um den Löwen steht, wie sich das Leben des Löwen verändert hat und was der WWF macht, um den Löwen und seinen Lebensraum zu erhalten. Dafür zu Gast bei mir ist heute mein Kollege Johannes Kirchgatter. Er ist Program Officer Eastern and Southern Africa und kennt sich bestens mit den Großkatzen aus. Hi Johannes.
Hallo, grüß dich Aline, schön dich zu hören.
Welche drei Adjektive fallen dir spontan zum Löwen ein?
Also als erstes majestätisch, dann ist wirklich wie der König der Savanne, wie er ja auch wirklich ist, wenn er durch die so eine riesige, weite, offene Graslandschaft schreitet. Ist unglaublich ergreifend. Also das kommt sicher als allererstes. Dann einfach unglaublich schön, also diese Anmut und die Kraft der Bewegung. Ja, und dann vielleicht als drittes wirklich beeindruckend. Wenn man dem Löwen begegnet, ist es immer wieder, ja, man kommt sich als Mensch ganz klein vor. Ne? Vor allen Dingen, ich begegne ihm auch gelegentlich mal auf Safaris, die wir zu Fuß machen, mit Rangern, wenn man ihn dann auch mal zu Fuß erlebt, dann wird einem ja doch sehr schnell bewusst, was für ein gewaltiges Tier das ist und was auch für ein beeindruckender Beutegreifer. Und da kommt man sich als Mensch dann immer mal wieder ganz klein vor.
Kannst du dich noch an das erste Mal erinnern, als du einen Löwen in freier Wildbahn gesehen hast?
Ich kann mich vor allen Dingen erinnern, als ich ihn das erste Mal habe brüllen hören. Da war ich Student und war wirklich zum allerersten Mal in Afrika. Und wie das bei Studenten so ist, habe ich gezeltet und war dann auf so einem Campingplatz im Nationalpark, wo ich gearbeitet habe. Und dann hat er also ja fast direkt neben dem Zelt nachts gebrüllt. Und man steht also dann wirklich, wenn man das erste Mal hört, steht man senkrecht. Ne? Und man weiß zwar, im Zelt kann nichts passieren und man ist ja Biologe und kennt sich aus, aber das Wissen und dann die echte Erfahrung, wenn er dann wirklich loslegt, ist nochmal was ganz anderes. Das ist ähnlich wie wenn man weiß, oh, jetzt kommt ein Gewitter und man weiß eigentlich, kann eigentlich nichts passieren und die Wahrscheinlichkeit ist minimal. Und trotzdem, wenn der Blitz dann zuckt und der Donner einschlägt, dann ist das wieder eine ganz andere Sache. Und so ist das beim Löwen auch.
Was hast du damals gemacht? Also du warst im Zelt, der hat gebrüllt und du bist einfach erstarrt? Oder wie war deine Reaktion damals?
Man ist im Zelt ziemlich sicher. Also da passiert eigentlich nichts. Nicht wie bei Bären oder so, die auch, weil sie auf der Nahrungssuche eben auch gewöhnt sind, mal zu wühlen, zu suchen. Das macht der Löwe nicht. Also man ist eigentlich in einem Zelt sehr, sehr sicher, solange der Löwe sich nicht irgendwie daran gewöhnt hat. Das gab es auch schon mal. Ne? Da gibt es ja diese berühmten Geschichten aus der Zeit des Eisenbahnbaus zur Kolonialzeit in Ostafrika, wo dann die für die Eisenbahnarbeiter quasi alles weggeschossen wurde, was der Löwe vorher gefressen hat. Und quasi aus Not heraus haben dann tatsächlich einzelne Löwen angefangen, Menschen zu fressen damals, weil einfach alles weggeschossen war, auch an Beutetieren. Und die haben dann angefangen, in diese damaligen historischen Zelte einzubrechen und tatsächlich Menschen zu suchen. Das war schlimm, aber war auch eben dadurch entstanden, dass die Jäger für den Eisenbahnbau wirklich alle Antilopen und Zebras und so weiter eben erschossen hatten. Aber ansonsten ist ein Löwe jetzt, wir gehören eigentlich nicht zusammen, natürlich im Beutespektrum, sage ich mal. Ich hatte auch schon Begegnungen mit Löwen dann auch zu Fuß, wo wir dann richtig also auch ja, angebrüllt wurden im Regelrecht. Und da ging es aber nicht darum, dass der Löwe einen fressen will, sondern dass er sein Revier verteidigt und sein Rudel. Und ja, im Prinzip ist der, wir sind einfach zu klein eigentlich als Beute. Ne? Der lohnt sich nicht. Ne?
Ist nicht viel dran.
Genau.
Wunderbar. Gehen wir mal in den Status quo. Und zwar vor 100 Jahren gab es ungefähr noch schätzungsweise 200.000 Löwen. Und jetzt sind wir bei ungefähr 23.000. um das mal irgendwie sich vorstellen zu können, das ist ungefähr ein Drittel der Sitzplätze der Allianz Arena. Nur noch so viele Löwen gibt es. Wie kam es dazu? Das ist ja eine wahnsinnig krasse Reduktion.
Ja, das ist wirklich so und es ist wirklich auch traurig zu sehen, trotz aller Schutzbemühungen. Das Problem ist, dass der Löwe natürlich viel Raum und Nahrung braucht als großer Beutegreifer. Und dass er deshalb außerhalb der zum Glück noch recht großen Schutzgebiete immer weiter zurückgegangen ist. Also noch vor wenigen Jahren, Jahrzehnten gab es noch relativ viel Löwen auch außerhalb der Serengeti oder anderer Nationalparks oder großer Schutzgebiete. Und das hat sich in den letzten Jahren drastisch geändert. Einfach weil auch natürlich die menschliche Bevölkerung sehr stark angewachsen ist. Viele Bereiche, die früher nicht besiedelt waren, da gibt es jetzt auch Dörfer, Straßen, auch Fabriken, aber vor allen Dingen auch Farmland und immer mehr Viehhaltung. Und das kollidiert dann natürlich miteinander. Vor allem die Viehhaltung, wenn es zu viel Viehhaltung wird und sozusagen nicht mehr genügend Wildtiere da sind, sondern das gesamte Weideland nur noch von Weidevieh beansprucht wird, dann fängt er natürlich an, logischerweise statt Antilopen Kühe zu fressen. Und dann, das ist dann meistens ein Todesurteil. Und aus diesem Grund ist er eben aus fast allen Bereichen seines früheren Lebensraums, die nicht unter Schutz stehen, verschwunden. In den Schutzgebieten gibt es noch stabile und gute Populationen, aber die sind eben räumlich stark begrenzt und manche von ihnen sind auch einfach zu klein, um dauerhaft gesunde Löwenpopulationen zu erhalten. So ein Löwenrudel hat schon einen großen Revieranspruch, braucht einfach Platz. Und
wie viel, wovon sprechen wir da? Von der Größe?
Das hängt immer sehr stark davon ab, wie viele Beutetiere in diesem Gebiet leben. Das heißt, okay, in der Serengeti, wo es sehr viele große Beutetiere gibt, kann das relativ klein sein. Aber anderswo, wie zum Beispiel in Namibia oder in Halbwüstenlandschaften, oder wo die Wildtierdichte natürlich viel geringer ist, da können das dann auch hunderte von Quadratkilometern sein. Aber generell, auch wenn relativ viel Beute da ist, brauchen sie eine Mindestgröße, einfach um auch nicht mit den Nachbarrudeln sozusagen in Konflikt zu geraten. Wenn das Schutzgebiet einfach zu klein ist, dann ist auch die Population auf Dauer nicht überlebensfähig, denn man braucht so eine gewisse Mindestgröße, um auch eine genügend ausreichende genetische Vielfalt zu haben, um zum Beispiel auch in schlechten Jahren, wenn zum Beispiel viele Jungtiere sterben durch Witterungseinflüsse, zum Beispiel Dürren oder anderes, wenn die sterben, dann muss die Gesamtpopulation groß genug sein, um sich davon wieder erholen zu können. Deshalb ist es so wichtig, die verbliebenen Populationen wo immer möglich miteinander zu verbinden, das heißt Wildtierkorridore zu schaffen, damit dort ein Austausch, vor allem ein genetischer Austausch, aber auch wirklich Wanderbewegungen stattfinden können, um diese minimalen Populationsgrößen zu erhalten. Wo das nicht mehr möglich ist, hat man sehr schnell so eine Art Zoosituation. Ja, es gibt also kleine Nationalparks, zum Teil auch schon gezäunt, ja, weil ringsum Menschen leben und dann eben der ganze Park eingezäunt werden musste. Zum Beispiel der Lake Nakuru-Nationalpark, den der WWF vor Jahren gegründet hat. Wunderbarer Nationalpark um den See herum, aber der zugehörige Uferzone ist einfach zu klein. Da ist jetzt ein Zaun drum und dann bekommt man irgendwann eine Situation wie im Zoo, dass also die kleine Population nicht mehr stabil bleibt, dass sie genetisch verarmt und dann muss man anfangen zu managen, also Tiere entweder rauszunehmen oder auch neue wieder dazu zu bringen, um zum Beispiel Inzucht zu verhindern oder die Population überhaupt stabil zu halten. Und das wollen wir ja nicht. Es soll ja kein Zoo werden, wo quasi künstlich die Population erhalten und total gemanagt werden soll, sondern es soll ja schon ein gewisser Wildnischarakter und auch eine wilde Population bleiben, die nicht komplett gemanagt werden muss. Und deshalb brauchen wir nicht nur große Schutzgebiete, sondern wir brauchen vor allen Dingen Schutzgebiete, die über Wildtierkorridore miteinander verbunden bleiben oder wieder verbunden werden.
Wie sehen diese Wildtierkorridore aus? Also kann ich mir das wirklich vorstellen wie so ein Tunnel zwischen zwei Gebieten, wo man langlaufen kann? Also die Löwen natürlich, nicht wir. Oder wie werden die genau gestaltet? Und wie beschließt man, wo ein Korridor hin soll und wo nicht?
Im Extremfall kann das tatsächlich ein ganz, ganz schmaler Bereich sein, der zum Beispiel über eine Straße führt, wo die Autos runtergebremst werden. Letztlich kann das sogar so funktionieren wie unsere Wildtierbrücken, ja, über eine Autobahn, dass eben solche Barrieren wie Straßen, Eisenbahnlinien einfach überquerbar bleiben. Das ist aber eher die Ausnahme. Es geht wirklich letztlich um erweiterte Lebensräume, die ja schon eine gewisse Mindestgröße haben müssen, damit ein Löwe da nicht nur einmal durchwandern kann, sondern letztlich dort auch auch leben kann. Also dass die Populationen wirklich auch direkt miteinander verbunden sind. Das sind meistens inzwischen, gerade in Kenia, aber auch in Tansania, sogenannte Gemeindeschutzgebiete. Das heißt Schutzgebiete, die von den Menschen vor Ort selber verwaltet werden, aus denen sie auch Einnahmen haben, aus dem Tourismus zum Beispiel, indem sie aber bestimmte Ressourcen auch nutzen dürfen. Also es ist kein ganz strikt geschützter Nationalpark, sondern wirklich ein Gemeindeschutzgebiet, in dem die Menschen auch leben, in denen aber eben auch der Löwe dann koexistieren kann. Und das ist natürlich nicht einfach. Das ist schwieriger als jetzt in einem Nationalpark, in dem ja keine Menschen leben, außer jetzt Gäste oder Touristen, die man dann relativ einfach schützen kann und die auch genutzt werden, zum Beispiel durch Viehzucht. Aber das hat ja jahrhundertelang funktioniert, denn schon bevor es große Schutzgebiete gab, haben Menschen und Wildtiere, wie gerade zum Beispiel in der Serengeti, sehr eng zusammengelebt. Das ist eigentlich auch ein Modell für die ganze Welt, dass die Maasai es jahrhundertelang geschafft haben, mit allen Wildtieren zusammenzuleben, ohne sie auszurotten, obwohl sie dort Viehzucht betreiben, indem sie sich eben ganz gut an diese Umwelt angepasst haben. Zum Beispiel dann nachts das Vieh in sichere sogenannte Bomas oder Krals im südlichen Afrika, also geschützte Gehege gebracht haben, die der Löwe nicht rein kann. Das hat also sehr lange funktioniert und diese Koexistenz wollen wir wiederherstellen. Das machen wir auch, indem wir den Menschen helfen, mit dem Löwen leben zu können. Und da geht es vor allen Dingen darum, natürlich auch das Vieh vor den Löwen zu schützen. Denn klar, wenn ich von meinen Kühen, von meinen Ziegen, von meinen Schafen lebe, dann kann ich, ja, ist es für mich nicht möglich zu tolerieren, dass jetzt ständig Kühe vom Löwen gerissen werden. Die meisten Verluste sind da immer nachts aufgetreten. Das heißt, es geht darum, die Viehherden nachts gut zu schützen. Und da haben wir mit vielen Partnern verschiedensten Methoden entwickelt, zum Beispiel sogenannte Löwenlichter. Das sind ganz einfache Batterie- oder Akkubetriebene mit kleinen Solarpanelen aufgeladene kleine Leuchtdioden, die in unregelmäßigen Abständen so kleine, immer wieder sich ändernde Blitze abgeben oder man so randomisiert blinken, leuchten, ja. Zum Teil auch irgendwelche merkwürdigen Geräusche von sich geben. Und das wird rund um diese nächtlichen Viehgehege werden diese Lichter angebracht. Und das schreckt also Löwen und auch andere große Beutegreifer ziemlich zuverlässig ab. Es hilft auch vor allem, diese Gehege absolut blickdicht zu machen, weil ein Löwe, obwohl er sehr hoch und springen kann, springt nicht irgendwo hin, wo er nichts sehen kann. Einfach aus Vorsicht. Genau. Ja, das muss auch ein großer Beutegreifer muss vorsichtig sein, denn ein verletzter Löwe ist ein toter Löwe. Ne? Kann man sich vorstellen, wenn ich mir irgendwas breche als Löwe oder sonst was, dann kann ich nicht mehr jagen, dann finde ich nichts mehr zu fressen. Also muss er auch bei der Jagd immer darauf achten, dass er sich nicht verletzt, um jagdfähig zu bleiben, denn er hat ja durchaus gefährliche Beute. Ne? So ein Büffel und auch ein Zebra oder eine Antilope kann ihn durchaus nicht nur verletzen, sondern sogar töten. Ne? Wenn so ein Zebra mit seinem Huf richtig ausholt, das ist richtig gefährlich, auch für den Löwen. Und deshalb springt er nicht irgendwo rein, wo er nicht sehen kann. Und deshalb verteilen wir oder entwickeln wir mit den Maasai und mit anderen ethnischen Gruppen, die Vieh halten, rings um diese Schutzgebiete und im Lebensraum der Löwen, solche Zäune, die also blickdicht sind, dass die Löwen da nicht reingehen und zusätzlich dann eben solche Abschreckungsmethoden wie diese Löwenlichter, die Löwen also mit Menschen verbinden. Na, wenn die Menschen so Taschenlampen und so weiter haben, dann blitzt das auch. Also das ist für den Löwen ein Zeichen, oh, da ist Gefahr. Das muss ich vermeiden.
Also es ist quasi ein gelerntes Verhalten. Da blinkt etwas, deswegen gehe ich da nicht hin.
Es ist zum einen gelernt und zum anderen eben auch einfach, wenn es nicht gelernt ist, ist es sozusagen ein für den Löwen nicht einschätzbares Risiko, was er meidet. Das funktioniert bei Löwen und anderen Beutegreifern recht gut. Bei Elefanten zum Beispiel würde es nicht funktionieren. Die würden sehr schnell merken, dass das ein sogenannter Empty Threat, also eine nicht vorhandene leere Bedrohung, die würden das umgehen. Vielleicht gewöhnen sich die Löwen irgendwann auch dran, die sind ja auch nicht blöd, aber trotzdem nicht auf so einem kognitiven oder Intelligenzniveau wie ein Elefant, der also wirklich ganz gezielt testet, wo ist denn da das Problem und ist da wirklich eine Gefahr und sich das ganz genau anschaut und immer wieder auch versucht. Das kann bei Löwen auf Dauer auch passieren, dass sie es auch irgendwann merken, das ist gar kein Risiko. Aber meistens ist es ja auch so, dass die Menschen vor Ort dann auch rings um diese Viehgehege anwesend sind und das schon auch miteinander verbunden ist als Gefahr. Und dann funktioniert es schon relativ gut. Aber man muss die Methoden immer wieder verbessern oder auch bei Gewöhnungseffekten anpassen. Aber bisher funktioniert das sehr, sehr gut, nicht nur um Löwen abzuhalten, sondern auch zum Beispiel Hyänen oder Leoparden. Und dadurch ist die Akzeptanz für den Löwen massiv gestiegen. Also wir haben es wirklich geschafft, in diesen Gemeindeschutzgebieten und um diese Schutzgebiete herum mit diesen relativ einfachen Methoden eben die Verluste an Vieh sehr stark zu senken. Und dadurch ist die Akzeptanz für die Anwesenheit der Löwen sehr stark gestiegen. Dazu kommt dann auch ein sogenanntes Benefit-Sharing, also dass die Menschen wirklich von den Wildtieren was haben müssen. Kann nicht sein, dass der Staat oder die Tourismusunternehmer an den Touristen verdienen, aber die lokalen Gemeinden nicht. Und deshalb sind vor allem diese Gemeindeschutzgebiete, die wir aufbauen, nicht nur Selbstverwaltungsgebiete, sondern auch so ausgelegt, dass die Gewinne aus dem Tourismus zum großen Teil eben auch wirklich an die lokalen Gemeinden, wirklich jedes einzelne Gemeindemitglied fließen. Dann lassen sich auch bestimmte Risiken einfach besser aushalten, wenn man weiß, das sind meine Löwen, von denen habe ich was, von denen bekomme ich Einkommen, auf die kann ich auch stolz sein. Und der Tourismus ist da sehr, sehr wichtig, aber auch andere Benefit-Sharing-Mechanismen wie Wildlife Credits oder andere Zahlungen, die Gemeinden aus diesen Gemeindeschutzgebieten erhalten.
Wildlife Credits, nimm uns da gerne mal mit. Was bedeutet das genau?
Das ist ein relativ neues System, was der WWF aufbaut. In Namibia funktioniert das schon sehr gut. Da geht es darum, ähnlich wie bei Kohlenstoffzahlungen, sozusagen Gemeinden oder Menschen, denen das Land gehört, dafür Geld zukommen zu lassen, dass sie dieses Gebiet schützen, die Biodiversität darin erhalten. Das wird dann gemessen. Kommen alle Tierarten dort noch vor? Ist die Biodiversität in diesem Gebiet stabil? Und dann bekommen die Gemeinden pro Hektar und Jahr einen bestimmten Betrag dafür, dass sie sozusagen für die gesamte Menschheit die für uns so wichtige Biodiversität, ähnlich wie Kohlenstoff senken oder andere Ökosystemdienstleistungen, sagen wir ja auch, oder also Wirkungen des Ökosystems, auf die wir als Menschheit dringend angewiesen sind, dass sie sozusagen dafür eine Zahlung bekommen, dafür, dass sie das für die gesamte Menschheit eben erhalten. Und das bauen wir in Tansania und Kenia auch gerade auf. Und da sollen dann letztlich zum Beispiel Unternehmen, aber auch andere Organisationen Mittel einbringen, sodass sie sagen können, wir haben das und das getan, um die Biodiversität zu erhalten. Und dieses Geld fließt direkt an die lokalen Gemeinden, die dann auch nicht nur den Schutz selbst in die Hand nehmen, sondern auch das Monitoring, also die Überwachung, dass es auch funktioniert und dafür eben dann entsprechend diese Zahlungen bekommen. Das Gleiche gilt zum Beispiel auch für Wasser oder vieles andere, was diese intakten Ökosysteme für uns alle letztlich, aber auch für die Menschen vor Ort an Ökosystemdienstleistungen zur Verfügung stellen. Das ist Erosionsschutz, das ist Trinkwasser und vieles mehr. Und das versuchen wir eben in Wert zu setzen, sodass wir sozusagen diese wichtigen ökologischen Funktionen in unsere Wirtschaftssysteme einbringen und sicherstellen, dass Menschen, die erhalten oder auch schonend nutzen, dann entsprechend auch davon profitieren. Das ist sozusagen auch wirtschaftlich kurz-, mittel- und langfristig einfach ökonomisch auch sinnvoller ist und belohnt wird, eben die Ressourcen und die Natur zu erhalten.
Also ich höre da ganz viel Aufklärungsarbeit auch raus. Wie geht ihr denn auf die Gemeinden dann zu vor Ort? Also besonders im Fokus auf die Löwen. Also sagt ihr so, huhu, hi, hier bin ich, ich möchte euch was gerne mal erzählen über Biodiversität und Löwen. Oder wie kann ich mir das genau vorstellen dann vor Ort?
Ja, also tatsächlich ist es so, dass die sogenannten Mensch-Wildtier-Konflikte oder Human-Wildlife-Konflikte inzwischen eins der Hauptprobleme in ganz vielen Regionen sind. Das liegt vor allen Dingen auch am Bevölkerungswachstum oder auch an bestimmten Entwicklungen, dass Menschen in Gebieten leben, wo sie früher noch nicht gelebt haben. In manchen Bereichen aber auch dadurch, dass Wildtiere wieder zunehmen innerhalb der Schutzgebiete und dann zum Beispiel aus den Schutzgebieten herauskommen, verstärkt und mehr vielleicht als vorher. Und deshalb kommen die Menschen auch sehr intensiv auf uns zu oder auch erstmal auf den Staat und sagen, hier gibt es ein Problem. Ja. Und unser Ansatz ist immer zuallererst zu gucken, wie können wir den Gemeinden vor Ort helfen, den Menschen vor Ort helfen. Das können ganz einfache Maßnahmen sein, wie die Löwenlichter oder auch ein Elektrozaun um eine Schule, weil vorher zum Beispiel Elefanten immer wieder in die Schule eingedrungen sind in der Trockenzeit, um dort an Wasser zu kommen. Also wenn da ein großer Wassertank steht, den man ja braucht, um Wasser für die Schüler zu haben, dann riecht es der Elefant von Weitem. Und wenn es ringsum ganz trocken ist, dann bricht er eben immer wieder die Schule ein. Und wenn man dann einen Solarzaun darum errichtet, dann merken die Menschen, man ist wirklich vor Ort, um ihnen zu helfen und nicht nur dem Elefanten. Und dann kommt man natürlich auch in Kooperation mit den Gemeinden und dann kann man Schritt für Schritt weitere Maßnahmen und Ideen entwickeln und umsetzen. Und dabei ist es eben immer ganz wichtig, die Bedürfnisse und die Ideen und die Probleme der Menschen vor Ort in den Vordergrund zu stellen und die zu lösen. Dann kann man auch darauf beruhend den Wildtieren helfen. Und ja, man muss die Problemstellung immer oder die Lösung immer von dieser Seite her betrachten. Und das sind oft sehr langfristige Sachen. Aber wir versuchen immer erstmal mit was zu beginnen, was den Menschen direkt hilft und schnell ein vorhandenes Problem löst, um erstmal einen Ansatz zu haben. In vielen Gebieten haben wir zum Beispiel als erstes das Wasserproblem adressiert. Na, das kann man sich vorstellen, ein Dorf irgendwo in der Savanne, dann kommen Dürren und Trockenzeiten und Wasser ist immer das Wichtigste und das erste Problem und ganz oft auch Ursache für Konflikte mit Wildtieren. Na, wenn dann ist nur ein Wasserloch da oder eine Quelle, von dem die Menschen Wasser holen müssen, an dem das Vieh trinkt und aber auch die Wildtiere. Wenn das alles in einem Punkt stattfindet, dann kann man sich vorstellen, gibt es sofort Probleme. Und na, wenn dann zum Beispiel die Mädchen zum Wasser holen gehen, machen wir nach wie vor überwiegend die Frauen, und dann sind dort Hyänen und Löwen, die dort trinken wollen, dann gibt es sofort ein Problem. Das heißt, das ist ganz oft der erste Ansatzpunkt, wo wir sagen, wie können wir dieses Problem lösen, indem wir eine bessere Wasserversorgung für alle schaffen, und zwar eine getrennte Wasserversorgung, zu einem sogenannten Wasserkiosk für die Gemeinden, wo das Wasser dann auch hingepumpt wird. Und dann einen Punkt, wo das Vieh trinken kann und einen Punkt, wo die Wildtiere trinken können. Dann verhindert man diese Konflikte, aber zum Beispiel auch Krankheitsübertragung und viele andere Probleme. Das ist ein sofortiger Effekt, den die Menschen sofort sehen und eine ihrer wichtigsten Bedürfnisse. Und gleichzeitig hilft man eben auch schon den Wildtieren und man schafft sozusagen eine Win-Win-Situation. Und darauf beruhend kann man dann sehen, was ist der nächste Schritt. Und inzwischen gibt es eben schon so viele gute Modelle und nichts ist überzeugender als ein Erfolg oder sichtbare Lösung von Problemen. Dann kommt ganz schnell die Nachbargemeinde. Und inzwischen kann man sagen, dass wir uns, ja, ich will nicht sagen, kaum retten können, aber es kommen sehr viele Gemeinden, die sagen, können wir nicht was Ähnliches machen? Können wir nicht auch ein Gemeindeschutzgebiet aufbauen? Weil natürlich auch jetzt nach Corona der Tourismus gerade in Ostafrika sehr stark boomt. Auch erfreulicherweise übrigens der Tourismus im Land, also auch die Kenianer und Tansanier reisen immer mehr, die Mittelschicht, die sich dort langsam bildet, auch im Land. Früher war die Oberschicht, die als einzige reisen konnte, die wollten dann meistens nicht innerhalb des Landes reisen, aber inzwischen sind es immer mehr Menschen, die auch während Corona zum Beispiel entdeckt haben, wie toll ihr eigenes Land ist. War ja schön. In Deutschland auch nicht anders. Ne?
Nee, überhaupt
vielleicht
nicht.
Vorher immer nach Malle geflogen sind, haben gemerkt, Mann, die Ostsee ist auch was ganz Tolles.
Und plötzlich sind alle wandern gegangen.
Zum Beispiel, genau, richtig. Und schon bis heute positiver Effekt. Und das sehen wir dort auch. Und der Tourismus ist natürlich nach wie vor ein ganz wichtiger Anker für den Naturschutz, einfach weil er Geld reinbringt, Arbeitsplätze schafft und in Wert setzt. Also die Tiere haben dadurch einen Wert, dadurch, dass Menschen kommen und sie sehen wollen, ganz klar. Und das funktioniert sehr gut, und zwar so gut, dass viele, viele Gemeinden von sich aus jetzt an uns herantreten und sagen, könnt ihr uns helfen, ein Gemeindeschutzgebiet einzurichten? Könnt ihr die Stadtfinanzierung leisten? Könnt ihr uns verlässliche und gute Partner suchen? Und dann baut man das schrittweise auf, und da ist eben ganz wichtig von Anfang an, die Gemeinden entscheiden selbst. Wir helfen von Anfang an dabei, zum Beispiel Wahlen abzuhalten, um erstmal Vertreter zu wählen, dann die beste rechtliche Form zu finden, das auch dann alles auf den Weg zu bringen, so ein Schutzgebiet zu entwickeln, aufzubauen, zu registrieren, dann einen Managementplan aufzubauen und eben vor allen Dingen dafür zu sorgen, dass die Menschen das selbst managen können und sich selber in die Lage versetzt fühlen, ihre Ressourcen, ihr Land selbst zu verwalten. Und das läuft so gut, dass man sogar sagen kann, inzwischen sind viele von diesen Gemeindeschutzgebieten letztlich funktionaler und sogar besser gemanagt als manche Nationalparks, einfach weil die Menschen ja das nicht nur akzeptieren, sondern sagen, ja, das ist unser Weg, mit dem Land umzugehen. Wir profitieren davon. Wir hatten zum Beispiel während Dürren kamen sehr viele Menschen mit ihrem Vieh aus weit entlegenen Gebieten und sind dann zum Beispiel in die Nationalparks mit ihrem Vieh rein, einfach in der Notsituation, haben dort in den Nationalparks gab es dadurch erhebliche Schäden auch. In den Gemeindeschutzgebieten, wo die Menschen selber sagen, das ist unser Land und das dann geregelt haben oder auch gesagt haben, nee, das geht nicht, das ist unser Land, da können jetzt nicht 10.000 Kühe rein oder nur unter bestimmten Bedingungen. Also dieses Selbstmanagement hat zu viel tragfähigeren Kompromissen oder Lösungen geführt, eben weil die Menschen dahinter stehen, ne? Und sagen, hier, das ist mein Land, das ist unsere Ressourcen, das wollen wir so und so machen. Und wenn die Mehrheit in einer Region das eben so unterstützt, dann ist das viel besser, als wenn man jetzt Gesetze staatlicherseits irgendwo durchsetzen muss. Und deshalb sehen wir diese Gemeindeschutzgebiete eigentlich als optimale Lösung für ganz, ganz viele Probleme und für ein selbstbestimmtes Management. Wenn kein Tourismus da ist, ist das natürlich deutlich schwieriger. Deshalb brauchen wir eben für Regionen, in denen auch Löwen zum Beispiel leben, die nicht so leicht zugänglich oder touristisch nicht so erschlossen sind, zum Beispiel um den Selu. Das sind riesige, wundervolle so Trockenwälder, gemischt mit Savannenlandschaften. Die sind riesig und weitläufig und einfach für den Tourismus sind zwar wunderschön, aber nicht so geeignet. Zum Beispiel, wenn man die Tiere gar nicht so gut sieht in so einem Trockenwald oder in so einem Buschland, anders als in so einer offenen Grassavanne. Dort braucht man dann eben andere Finanzierungsmechanismen, wie zum Beispiel die Biodiversity Credits, die ich eingangs erwähnt habe, mhm, und andere. Zum Teil hat der Staat dort auch beschlossen, weiterhin die Jagd zu fördern. Das sehen wir natürlich durchaus kritisch, vor allen Dingen auf Löwen. Löwen sollten eigentlich nicht bejagt werden. Einfach aus dem Grund, dass wenn Löwen gejagt werden, will der Jäger ja meistens einen Löwen haben, der eine große, dichte Mähne hat. Und das sind aber auch die ökologisch wichtigsten Tiere, weil das sind meistens die Rudelführer oder die Tiere, die sich im Rudel fortpflanzen. Und wenn die getötet werden, dann rückt meistens ein schwächeres Tier nach, das dann oft auch den Nachwuchs tötet, um selber zum Zuge zu kommen. Und dadurch kann auch die Population nachhaltig geschädigt werden. Das haben wir in Europa in den letzten Jahrhunderten auch gesehen. Da sind über Jahrhunderte die Geweihe immer kleiner geworden, weil seit dem Mittelalter eben immer die Stärksten rausgeschossen wurden. Inzwischen hat sich das geändert. Aber bei Löwen ist eigentlich eine Jagd nicht ökologisch sinnvoll machbar. Und deshalb ist eine Jagd eigentlich abzulehnen.
Genau, aber es ist ein super gutes Stichpunkt, was ich mir tatsächlich auch schon notiert habe. Stichwort, also du sprichst jetzt natürlich von der erlaubten Jagd, aber Löwen sind ja auch ganz häufig Opfer von illegaler Wilderei, also von illegalen Jagd. Wie groß ist das Problem heutzutage noch und welche Lösungsansätze gibt es dort?
Also generell kann man sagen, dass inzwischen das Problem der Mensch-Wildtier-Konflikte erheblich größer ist als die eigentliche Wilderei. Also sprich, dass Löwen zum Beispiel getötet werden, weil sie in ein Viehgehege eingebrochen sind, eine Kuh getötet haben. Nicht nur Rache, sondern auch, man möchte vermeiden, dass das wieder passiert. Oft hat das Rachecharakter, aber man kann das schon nachvollziehen. Die Problematik kennen wir ja zu Genüge, auch aus Deutschland mit dem Wolf. Aber ja, oft ist es so ein Rache-Ding. Deshalb, das muss als erstes gelöst werden. Das ist das Wichtigste. Es gibt aber auch nach wie vor Wilderei auf Löwen. Da geht es zunehmend inzwischen um Knochen, um die Knochen der Löwen. Wir wissen ja, dass das Tigerknochen in der traditionellen chinesischen Medizin eine Rolle spielen, da der Tiger nicht nur so selten geworden ist, sondern die Population, die es noch gibt, gut geschützt sind. Zum Glück wird da jetzt auch weltweit sozusagen nach Alternativen im illegalen Markt gesucht. Und man glaubt ja nicht, was alles an Tierteilen in riesigen Mengen weltweit gehandelt wird. Und da sehen wir eine steigende Nachfrage, also dass tatsächlich Löwenknochen der Grund sind, dass die Tiere also gewildert werden. Das gibt's nach wie vor. Dann sehen wir, dass eben nicht nur über Löwen, sondern auch andere große Prädatoren im Umfeld von Schutzgebieten Probleme verursachen. Wenn man die nicht löst, dann werden zum Beispiel oft Kadaver vergiftet. Ja, also wenn ein totes Tier dort liegt, dann wird es von Menschen vor Ort mit Gift versehen, woran dann eben Hyänen, Leoparden, Geier, aber eben auch Löwen sterben. Das ist auch ein Riesenproblem, ist aber eher auch Teil eben dieses Mensch-Wildtier-Konfliktes. Aber die Wilderei ist zum Glück gerade in Ostafrika sehr stark zurückgegangen, also ist nicht mehr das Hauptproblem, gerade beim Löwen. Die Mensch-Wildtier-Konflikte sind mit Sicherheit überall im gesamten Verbreitungsgebiet des Löwen inzwischen das deutlich größere Problem das wir dringend lösen müssen und wo wir, wie schon beschrieben, eben auch
schon viel tut, ja,
sehr gute Ansätze haben. Es gibt auch ganz tolle, innovative Ansätze. Nochmal auf die Wilderei zurückzukommen. Es war zum Beispiel bei den Maasai jahrhundertelang üblich, dass nach den Initiationsriten für die jungen Männer, dann gingen diese jungen Männer auf die Löwenjagd und nur jemand, der schon mal einen Löwen getötet hat, war ein Mann, so ungefähr. Ja, das war ein traditioneller Ritus. Das war jahrhundertelang auch kein Problem, weil es eben viele Löwen und wenig Menschen in diesen Regionen gab. Heute ist es umgedreht. Und wir können eigentlich uns nicht den Verlust auch eines einzigen Löwens in der Serengeti und der Mara leisten. Und deshalb haben wir gemeinsam mit den Maasai überlegt, wie diese Tradition transformiert werden kann. Und gemeinsam mit vielen Partnern wurde also zum Beispiel im Amboseli stattdessen die sogenannte Maasai-Olympiade ins Leben gerufen, wo sich also all diese jungen Männer nach ihren Initiationsriten, traditionellen Riten in der Savanne, dann treffen. Und statt eben auf Löwenjagd zu gehen, messen sie sich in verschiedenen Sportarten. Das reicht von Speeren und Pfeil, Bogenschießen bis zu Fußball und anderem. Und das ist inzwischen ein richtig tolles Event, was die Traditionen der Maasai und ihre Kultur gerecht wird und am Leben hält, aber gleichzeitig eben in eine moderne, zeitgemäße Form überführt hat. Und das haben die Maasai auch selber entwickelt mit Unterstützung von Partnern. Und das funktioniert hervorragend. Und inzwischen ist diese traditionelle Initiationslöwenjagd praktisch nicht mehr existent. Stattdessen gibt es eben andere Formen, um diese Riten und diese Traditionen des Erwachsenwerdens in den Maasai-Gemeinschaften zu leben. Und das ist, glaube ich, ein tolles Beispiel, wie also so eine kulturelle Entwicklung aussehen kann.
Dann eine andere große Bedrohung, die immer wieder aufkommt, die Klimakrise. Was hat die denn für einen Einfluss auf die Löwenpopulation und den Lebensraum des Löwen?
Ja, die Klimakrise ist leider wie weltweit auch in Afrika und gerade in Ostafrika sehr schnell, nicht nur sehr schnell fortschreitend, sondern immer mehr ein riesiges Problem für sehr, sehr viele Ökosysteme. Das Hauptproblem ist, dass sich das Wettergeschehen völlig ändert in der Region, also dass wie bei uns auch das Wettergeschehen, die klassischen Jahreszeiten, die es ja auch in Afrika gibt, ne, Regenzeiten, Trockenzeiten, dass das zum einen immer unvorhersehbarer wird und dass eben zum Beispiel Regenzeiten nochmal ausfallen können oder öfter ausfallen als früher, dass Dürren intensiver und häufiger werden, auf der anderen Seite aber eben auch dann Starkregenfälle, Niederschläge und sich dadurch vor allem das Ökosystem massiv ändert. Gutes Beispiel oder sehr trauriges Beispiel dafür ist zum Beispiel die Tsavo-Region, natürlicherweise relativ trocken. Und dort kommt es jetzt also nicht nur zu verstärkten Dürren, sondern eben auch dann im Wechsel zu sehr starken, sehr feuchten Jahren. Und das treibt so eine Art Teufelskreislauf an. In den feuchten Jahren wächst sehr, sehr viel Vegetation auf, Sträucher, Kräuter und so weiter. Es ist dann auf den Flächen eine sehr starke Verbuschung innerhalb von ein, zwei Jahren zu sehen. Dann kommt die Dürre, dann wird das alles knochentrocken und dann brennt das natürlich wie Zunder. Und dadurch kommt es dann also zu gewaltigen Bränden, die im Ausmaß früher nicht so waren, verstärkt dadurch, dass es nicht mehr so viele Elefanten gibt, wie es früher einmal gab, die nämlich diese Biomasse gefressen haben und das Grasland offen gehalten haben. Und diese Mischung, also aus dieser Klimaveränderung plus der nicht mehr vorhandenen ökologischen Funktionalität durch ausreichend Elefanten, führt dann zu riesigen großen Bränden. Und die können dann natürlich zum Beispiel auch für Löwen gefährlich werden. Aber vor allen Dingen ist dann das Ökosystem weniger tragfähig für die Löwen. Es gibt zum Beispiel weniger Grasfresser durch diese Verbuschung. Ja, das sind ja immer auch verschiedene Arten, die im Buschland oder im Grasland leben. Dann nehmen eben auch die Population an Beutetieren stark ab. Und das gefährdet dann natürlich letztlich auch den Löwen. Also die Ökosysteme werden instabiler, ändern sich rascher. Und es wird natürlich auch dadurch schwieriger, solche Schutzgebiete zu managen. Man versucht dem dann auch gegenzuwirken durch gezieltes Management, also zum Beispiel sogenanntes Early Burning, dass also bestimmte Flächen gezielt frühzeitig abgebrannt werden, um dann so große, intensive Brände zu verhindern. Aber eigentlich will man ja solche Eingriffe möglichst minimieren. Wir wollen ja so viel wie möglich natürliche Prozesse zulassen, Wildnis zulassen. Aber das wird durch den Klimawandel eben immer schwieriger. Denn letztlich gibt es dadurch im eigentlichen Sinne irgendwann keine Wildnis mehr, weil der menschgemachte Klimawandel alle Naturregionen, alle Naturgebiete so stark beeinflusst, dass das die dortigen Prozesse gar nicht mehr als per se natürlich zu betrachten sind, sondern eben vom menschgemachten Klimawandel so stark beeinflusst, dass das gesamte Ökosystem sich eben ändert, die Vegetation sich ändert, die Artenzusammensetzung. Und da sind wir auch ja noch dabei, überhaupt auch Lösungen erstmal zu entwickeln. Auch deshalb, weil viele Effekte noch gar nicht absehbar sind, die sich gegenseitig verstärken. Man kann nur sagen, jedes Zehntel Grad weniger zählt. Also wir müssen alles tun, um den Klimawandel so gering wie möglich zu halten. Er ist ja nun schon da. Und das Schlimmste wäre jetzt, in so einen Fatalismus zu verfallen, sondern was wir wirklich brauchen, ist ja all hands on deck, so stark wie möglich den Klimawandel eindämmen. Aber gleichzeitig müssen wir natürlich auch uns anpassen, unsere Maßnahmen anpassen und auch der Natur dabei helfen, sich an den Klimawandel anpassen zu können. Und da spielen auch wieder die eingangs erwähnten Wildtierkorridore eine riesige Bedeutung. Denn wenn ich vernetzte Ökosysteme habe, können Populationen, Tiere, aber auch ganze Arten ausweichen. Wenn ich zum Beispiel ein Schutzgebiet habe, was sich von der flachen Savanne bis hoch in den Kilimandscharo zieht, dann können Tiere ausweichen in die höhere Lagen. Aber auch ganze Arten können ihr Verbreitungsgebiet unter Umständen anpassen, ausweichen. Wir brauchen sogenannte Refugialräume, in denen eben Wildtierarten auch überleben können. Das ist auch nicht immer einfach, weil natürlich diese Räume auch von Menschen sehr stark beansprucht werden. Aber da sind eben auch diese Gemeindeschutzgebiete wieder eine sehr gute Lösung, die diese Koexistenz ermöglichen. Und überall, wo wir arbeiten, entwickeln wir deshalb auch sogenannte Klimaresilienzpläne. Also wir arbeiten mit den Gemeinden, mit den Fachleuten dran, wie können wir die Wirtschaftsweisen, die Ökosysteme resilienter, also weniger anfällig gegen die Auswirkungen des Klimawandels machen und wie können wir proaktiv diesen Auswirkungen entgegenwirken, wie können wir Dürren vorbeugen, indem wir zum Beispiel Wasser in der Landschaft halten, Wasser verfügbar machen, wie können wir bei Starkregenereignissen Erosion verhindern, indem wir Landschaften restaurieren, was wir großflächig machen, also wiederherstellen mit den Menschen gemeinsam, denn oft haben wir so akkumulative Wirkungen, wenn die Landschaft sowieso schon zerstört, erodiert ist oder degradiert ist durch Überweidung, dann ist es bei Dürren und starken Niederschlägen natürlich noch viel schlimmer, als wenn das System ansonsten intakt ist. Also wir müssen da an allen Stellschrauben drehen und auch ständig dazulernen. Und da muss man auch wirklich sagen, die Menschen vor Ort haben natürlich auch sehr, sehr viel Erfahrung. Die kennen ja diese Ökosysteme in- und auswendig. Sie leben ja dort. Ja. Und da ist das Wichtigste, in der Zusammenarbeit auch einfach zuzuhören. Denn ganz oft sind die Lösungen schon da. Und die Menschen wissen eigentlich, was passieren muss. Man muss ihnen nur dabei helfen, das dann auch umzusetzen.
Okay, wir haben jetzt ganz viel über die Bedrohungen gesprochen. Und du hast schönerweise immer gleich direkt Lösungsansätze mitgebracht. Das war jetzt richtig spannend zuzuhören. Wie siehst du denn die nächsten Jahre für den Löwen? Also glaubst du, dass mit diesen ganzen Projekten, die wir haben und vielleicht auch kommende Projekte, die jetzt kommen, wir das wieder schaffen, dass der Löwe wieder mehr wird als 23.000, was ja echt eine erschreckende Zahl ist?
Also generell bin ich als Naturschützer immer optimistisch. Ich glaube, dass wir Lösungen haben und dass wir sie einfach nur umsetzen müssen. Aber die nächsten Jahre sind absolut kritisch für den Löwen. Wenn eine bestimmte Größe unterschritten ist, wird es immer schwieriger, die Art, aber auch Einzelpopulationen zu erhalten. Der Aufwand wird immer höher und vor allen Dingen nehmen die Gefahren dann auch zu. Wenn da eine Krankheit ausbricht in so einer kleinen Population, das haben wir ja bei Corona auch alle gesehen, wie schnell so eine Epidemie auch ausbrechen kann. Das ist bei Tieren nicht anders. Ist die Population zu klein, ist die besonders gefährdet, auch weil es genetisch weniger Diversität gibt und die Wahrscheinlichkeit geringer wird, dass dann eben auch Resistenzen gegen Krankheitserreger gebildet werden oder vorhanden sind in der Population. Also die nächsten Jahre sind absolut entscheidend, die Population vor allem nicht noch weiter sinken zu lassen, auch die Teilpopulation zu erhalten. Mhm. Wir werden aber fokussieren müssen. Man wird nicht überall überlebensfähige Populationen erhalten können. Dem muss man einfach ins Auge schauen. Da muss man auch realistisch sein. Das heißt, wir müssen fokussieren, wo haben wir große Populationen, die wir auf jeden Fall nicht nur über die nächsten 10, sondern über die nächsten 100 Jahre, trotz Bevölkerungswachstums, trotz Klimawandel, trotz Wirtschaftsentwicklung, trotz Straßenbau und so weiter, wo können sie wirklich dauerhaft überleben? Wo können wir ausreichend große Populationen erhalten? Da müssen wir alles tun, dass das möglich ist. Es wird sehr schwierig sein, das Areal wieder großflächig zu erweitern, außer in Gebieten, wo wir eben diese Gemeindeschutzgebiete, diese Korridore wirklich etablieren können. Denn außerhalb von solchen Gebieten ist natürlich die Koexistenz sehr schwierig mit Löwen. Ein Löwe braucht einfach Platz. Der kann nicht zwischen Häusern, Fabriken, Straßen, Dörfern und Maisfeldern leben. Das geht einfach nicht. Andere Tierarten können das sehr wohl. Ja, selbst Leoparden zum Beispiel. Ne? Es gibt eine gute Leopardenpopulation mitten in Mumbai, also in einer Millionenstadt in Indien. Die haben das geschafft, sich da anzupassen. Ja, die leben da ganz gut und verstecken sich in Hinterhöfen. Kein Mensch weiß das, dass dort ein Leopard mitten in dicht
besiedelten Gebieten. Die sieht man ja auch nie.
Das sieht man nicht. Man weiß das erst, seit man da ein paar besendet hat und erst gemerkt hat, ach du liebe Zeit, die leben wirklich mitten in der Stadt. Das können wir mal in einem anderen Podcast thematisieren. Bitte. Das ist wirklich spannend, wie anpassungsfähig viele Tierarten sind. Ja. Aber bei Löwen wird das einfach schwierig. Die leben in Rudeln, die brauchen große Beutetiere. Und wenn vor allen Dingen sehr viel Vieh und Menschen ringsrum sind, dann werden ihre Überlebenschancen sehr, sehr schlecht. Aber in den Gebieten, die wir noch haben, die wir verbinden müssen, Korridore entwickeln müssen, die können und werden groß genug sein können, um überlebensfähige Populationen langfristig zu erhalten. Aber wir müssen alles tun, dass das auch wirklich funktioniert. Und da kann ja schon ein einzelner Fehler riesige Auswirkungen haben. Eine Autobahn quer dadurch ohne entsprechende Wildtierbrücken kann da schon für eine Teilpopulation dann das Todesurteil sein. Also da müssen wir wirklich gucken, dass wir die Lebensräume, die noch da sind, wirklich konsequent schützen, aber eben auch in Wert setzen. Die Menschen müssen da was davon haben, das ist ganz klar, das ist in Deutschland auch nicht anders. Die Menschen vor Ort müssen von und mit ihrer Natur leben können, aber dann, glaube ich, können wir den Löwen retten. Und wir haben ja gesehen, dem Tiger ging es ja noch viel, 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 viel schlechter, den verschiedenen Tigerarten. Und da ist eine Trendumkehr gelungen und ich glaube, das ist auch beim Löwen möglich.
Gibt es jetzt ein Projekt aktuell oder vielleicht zukünftig, auf das du dich besonders freust in Bezug auf den Löwen?
Also generell freue ich mich gerade zu sehen, wie so unser langfristiges Programm Unganisha, aber auch CASA, das sind ja solche Landschaftsprogramme, wie die wir über Jahre aufgebaut haben, jetzt wirklich Früchte tragen und auch so zum Selbstläufer werden. Das macht Riesenfreude zu sehen, dass man nicht gegen Windmühlen kämpft, sondern dass gute Ansätze auch Schule machen. Und man nicht immer am Einzelnen mit voller Kraft draufgehen muss, sondern dass man, wenn einmal gute Ansätze entwickelt sind, dass die dann auch ein Eigenleben entfalten und dann übernommen werden, von anderen aufgegriffen werden. Und wir sehen jetzt in Unganisha und CASA, wie gut das auch funktioniert, wie die Menschen auch von den Ideen überzeugt sind, dass sich das einfach auch durchsetzt. Gerade diese Idee der Gemeindeschutzgebiete, des Ökotourismus und vieles mehr. Und das ist ganz toll zu sehen, dass man sieht, man kann auch eine Gegenbewegung wirklich in Gang setzen. Und auch die Wertschätzung für die Wildtiere ist in vielen Gebieten dadurch natürlich auch massiv gestiegen, auch das Bewusstsein. Und das macht Spaß und ist toll zu sehen, wenn man dann hinkommt und sieht, es wird nicht überall immer nur schlechter, sondern man sieht, es gibt auch eine Trendumkehr, es entwickelt sich was. Und das gibt Hoffnung und Mut, weiterzumachen. Auch wenn es nicht immer einfach ist, das ist klar.
Ja, jetzt haben wir ganz viel von den Projekten vor Ort gehört. Die meisten Zuhörenden von uns sitzen jetzt aber hier in Deutschland oder in den deutschsprachigen Raum. Was können wir denn hier vor Ort tun für den Löwen, wenn ich sage, so, hey, ey, mein Herz schlägt für den Löwen, ich möchte gerne irgendwie unterstützen. Was kann ich da machen?
Ja, also es gibt eine ganze Menge Projekte, die man unterstützen kann. Nicht nur im WWF, aber natürlich auch wir haben viele, viele Projekte, die ganz gezielt den Löwen unterstützen oder auch als Teil eines großen Schutzgebietsansatzes, wo natürlich so die Schlüssel und auch die Flaggschiffart ist, wo wir also sehr, sehr viel tun können, wo wir natürlich dringend darauf angewiesen sind, dabei unterstützt zu werden. Man kann natürlich auch, wenn man so reist, dann auch wirklich den Ökotourismus stützen, auch vor Ort, dass wenn man dorthin reist, dass man zum Beispiel ökologisch orientierte Lodges und Anbieter aussucht, dass man auch vor Ort sich kundig macht und für einen nachhaltigen Tourismus einsetzt. Und natürlich, wie bei allem, eine ökologisch verträglichere Lebensweise hilft uns allen und auch dem Löwen. Ne? Wir haben es ja gesagt, wir müssen alles tun, um den Klimawandel in den Griff zu kriegen. Da kann jeder sehr, sehr viel beitragen. Das hilft auch dem Löwen. Und natürlich, wir haben es ja schon gesagt, ne? der Handel mit Tierteilen aller Art ist ein Riesenproblem weltweit. Nicht nur für den Löwen, sondern für viele, viele Arten. Da sollte man sehr genau hinschauen, was man kauft, was man nicht kauft. Also jeder kann mit seiner persönlichen Lebensweise, aber auch mit einer ganz aktiven Unterstützung des Löwenschutzes eine Menge beitragen, dass der Löwe überleben wird und mit ihm, ja, die Savannen und die Ökosysteme, von denen und mit denen der Löwe lebt.
Kann ich absolut unterstreichen. Danke dir. Mein Gast heute war Johannes Kirchgatter, Program Officer Eastern and Southern Africa. Mein Name ist Eileen Wegner und ihr verratet mir doch mal ganz gerne in der Spotify-Umfrage oder in den Apple Reviews, ob ihr euch mehr solcher Tierporträts wünscht. Und wenn ihr schon dort seid, 5 Sterne sehen wir immer wieder gerne und ein paar nette Worte sind auch mal gern zu lesen. Verbreitet gerne diese Folge. Dadurch unterstützt ihr auch den Löwen, wenn mehr Leute darüber wissen. Und Johannes, vielen, vielen lieben Dank für das Gespräch und deine Zeit.
Dankeschön, hat mir viel Spaß gemacht. Bis bald.
Schön. Tschüss. Bis dann, ciao.